Liebe Schwestern und Brüder, wir befinden uns mit der Erzählung von der Fußwaschung in dieser gedrängten kurzen Zeit zwischen dem Einzug in Jerusalem und der Kreuzigung Jesu Christi. Eine gedrängte Zeit, eine Abschiedszeit, die Jesus selbst sehr bewusst erlebte, so wenig seine Jünger verstanden, worum es ging. Und er versuchte ihnen bei dieser letzten Gelegenheit auf dieser Erde das Entscheidende noch einmal zu vermitteln, zusammenzufassen, was sie nach Johannes über 3 Jahre mit ihm zusammen erlebt und von ihm gehört haben. Alles in diese kurze Zeit. Wer von euch sich schon einmal von einem wirklich geliebten Menschen verabschieden musste, und sei es nur für eine bestimmte Zeit, der weiß um die Not eines liebenden Herzens, wenn man das Wichtige noch einmal sagen will. Ich habe lange Zeit das Geheimnis der Abschiedsreden Jesu, die hier mit der Fußwaschung eröffnet werden und einmündet das hohepriesterliche Gebet in Johannes 17. Ich habe lange Zeit gebraucht, um das Geheimnis dieser Abschiedsreden zu erfassen. Was ist hier anders als bei der Bergpredigt? Was anders als bei Gleichnissen und Streit- und Schulgesprächen? Es ist etwas Besonderes. Und als junger Christ, der die Liebe Christi ganz frisch erkannt hatte, hing ich an diesen Kapitel und habe sie immer wieder gelesen, weil es wie Balsam für eine angefochtene Seele war. Was ist das Geheimnis? Es war Johannes Brahms, der mit dem deutschen Requiem mir, dem Theologen, beibrachte, was hier besonders ist. Er hat nämlich die Worte Jesu in Johannes 16 über ein kleines und ihr werdet mich nicht sehen, abermals über ein kleines und ihr werdet mich sehen, ihr werdet traurig sein und die Welt wird sich freuen. Er hat diese Abschiedsworte Jesu unterlegt mit der Stimme Gottes aus Jesaja 66. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Und es fiel mir wie Schuppen von den Augen, denn das hatte ich in keiner Vorlesung gelesen und gehört und in keinem Kommentar gelesen. Und plötzlich stand es mir musikalisch vor Ohren und ging mir ins Herz, ja, das stimmt. So wie eine liebevolle Mutter Abschied nimmt von ihren Kindern, und weiß, dass die kleinen Kinder noch nicht verstehen, was jetzt passiert, wenn sie zum Beispiel in die Klinik muss und eine ernste Operation hat. So verabschiedet sich Jesus von seinen Jüngern und weiß doch bei jedem Wort zugleich, sie sind noch gar nicht reif zu verstehen, was hier geschieht. Sie sind noch gar nicht vorbereitet auf die Trennung und auf die Anfechtung und die Angst ihres Lebens. Und er sagt es ihnen dennoch, damit, wenn es geschieht, sie sich später erinnern können und dann wissen, er hat es uns gesagt, er hat uns vorbereitet, er hat es schon erklärt und wir waren zu dumm und zu albern, um es zu verstehen. Er hat uns alles gesagt, er hat uns alles gezeigt. Und dann beginnt Johannes 13 in einer unendlichen Dichte. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Mehr Spannung passt gar nicht in so kurze Sätze hinein. Welche Spannung? Nun, es ist das Faszinierende, dass wir an Jesus Christus ein Doppeltes erkennen und lernen können. Zuerst einmal können wir an Jesus Christus das Wesen Gottes des Vaters erkennen. in Jesus Christus, in seinem Angesicht, in seinem ganzen Leben, bis hin zur Bereitschaft, das Leben einzusetzen für die Seinen, erkennen wir das Wesen Gottes, des Vaters. Und dieses Wesen ist, wie es dann auch der erste Johannesbrief beschreibt, Liebe. Gott ist nicht wie ein Mensch, der teilweise liebt und teilweise hasst, der teilweise zärtlich ist und teilweise unbeherrscht und ungehalten. Gott ist so sehr Liebe, dass man sagen kann, Gott ist die Liebe in Person. So wie es kein Mensch sein kann und so wie ich immer wieder mit Bestürzung feststelle, wie es viele Menschen auch in Andeutung in ihrem Leben nicht erfahren haben. Immer wieder bin ich in Gesprächen bestürzt, in der Seelsorge bestürzt, auf Menschen zu treffen, bei denen ich zugeben muss, wenn wir miteinander reden, dir ist in deinem ganzen Leben noch nie echte Liebe geschenkt worden. Du weißt nicht aus Erfahrung, was Liebe ist. Eine unbedingte, grenzenlose Bejahung, Aufwertung und Wertschätzung der Person. Nicht eine blinde Liebe, die nicht die Schuld sehen würde. Nicht eine blinde Liebe, die nicht die Schwächen sehen würde. Nicht eine blinde Liebe, die alles vertuschen müsste, um noch leidenschaftlich sein zu können. Sondern eine Liebe, die den anderen wahrnimmt, wie er ist, mit all seiner Not, mit all seinen Schatten und ihn selbst bejaht, auch wenn es vieles in diesem Leben zu heilen und vielem zu widersprechen ist. Gott ist selbst Liebe. Und diese Liebe erkennen wir im Angesicht Jesu Christi in seinem ganzen Leben. In einer angenehmen Situation, in einem Gottesdienst, den man gemeinsam feiert, in einem Basislager, mit dem man Freude zusammen hat, da ist es relativ leicht, miteinander sympathisch zu sein, Gemeinschaft zu genießen, sich Zeit zu schenken, sich ein Lachen zu schenken, eine Zuwendung zu geben. Aber dann, wenn es teuer wird, wenn es schwer fällt, wenn ich für meine Liebe Nachteile einstecken muss, dann in der Tat lassen wir als Menschen ab. Jesus aber liebte die Seinen, wie er sie immer geliebt hatte, bis zum Telos, heißt es, bis zum Ziel, bis zur Vollendung. Und dieses Ziel und die Vollendung bedeutete für ihn selbst den Schmerz, die Einsamkeit des Leidens und des Sterbens. Er hat auf den Widerspruch hin nicht nachgelassen. Er hat nicht, wie wir es tun, wenn eine Freundschaft zu anstrengend wird, einfach sich abgewandt. Er blieb bei der Botschaft der Liebe seines Vaters, auch noch, als es ihn das eigene Leben kostet. Hätte er nachgegeben, hätte er seinen Gegnern zugestanden, ich ziehe mich zurück an den See Genezareth und bleibe dann ein kleiner Lehrer dort oben mit den Fischern, ich höre auf, von Gottes Liebe zu reden, von seiner Barmherzigkeit und Gnade. Ich will nicht länger mich um Zöllner und Sünder kümmern. Ich will die Heiden vergessen. Ich bleibe bei dem, was ihr unter Glauben und Frömmigkeit versteht. Er wäre um sein Sterben herumgekommen. Er hätte es bequemer haben können, wie wir es alle bequemer haben, als der Sohn Gottes selbst. Christus ist der Spiegel des Wesens Gottes. Und ein zweites können wir bei ihm sehen. Wir können nicht nur Gottes Wesen von Christus lernen, wir können an ihm auch lernen, was Gott sich eigentlich unter dem Wesen des Menschen vorgestellt hat. Denn Jesus war nicht nur der vollkommene Sohn Gottes und trug Gottes Wesen und hat es uns wiedergespiegelt und verkündet. Er war zugleich der erste, der allererste Mensch, der so lebte, wie es Gottes Liebe entsprach. Nun sagt ihr natürlich, halt, das kann doch gar nicht sein. An ihm war doch gar nichts Menschliches. Er war doch immer der über die Erde schreitende Gott. Er konnte über das Meer gehen, er konnte Kranke heilen, er konnte Dämonen austreiben. Was ist denn an dem menschlich? Aber dann schaut mal hin im Johannesevangelium, wie Jesus selbst seine Vollmacht beschreibt. Nachdem er sein Gottsein nicht wie einen Raub festhielt, sondern sein Selbstständigsein, sein Gekröntsein und seine Herrlichkeit beim himmlischen Vater ließ, um Mensch zu werden, um Fleisch zu werden, sagt Johannes, sterbliche Mensch. Da ist er so Mensch geworden, wie wir alle es nach ihm sein sollen. Johannes 5, Vers 19 und Johannes 5, Vers 30 sagt er, ohne meinen Vater kann ich nichts tun. Ohne meinen Vater kann ich nichts tun. Und all das, was ich rede, könnte ich nicht reden, würde ich es nicht bei meinem Vater hören. Ohne ihn bin ich nichts, in ihm und mit ihm bin ich alles, was er mit mir vorhat. Das Geheimnis des Menschseins Jesu war also, dass er ohne die Beziehung zu seinem Vater gar nichts sein wollte und alles nur im Wir mit ihm. So hatte sich das Gott mit Adam und Eva vorgestellt. So hatte er sich das auch vorgestellt, als du und ich auf die Welt kamen. Dass er selbst in einem Menschen und mit einem Menschen leben darf. Er als Gott und wir als Menschen. Er als Liebe und wir als die, die Liebe brauchen. Er als die Herrlichkeit und wir, die mit unseren Schatten und Finsternissen kommen, als die, die erleuchtet und erhellt werden durch seine Gegenwart. Und das Geheimnis des Wirkens Jesu wird bei Johannes genauso beschrieben, in Johannes 12, 44f und 14, 9f, dass Jesus sagt, wer an mich glaubt, der glaubt eigentlich gar nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht nicht mich, sondern den Vater, der in mir ist. Und als seine Jünger sagen, Herr, zeige uns den Vater, dann ist es genug, muss es Jesus ins Herz gestochen haben, dass er 3 Jahre lang sie belehrt hat und sie haben nichts verstanden. Nichts haben sie verstanden. Weder sein göttliches Wesen, noch dass er das Menschsein so vorlebte, wie Gott das Menschsein will. Wer mich sieht, der sieht den Vater. So lange bin ich bei euch und du kennst mich immer noch nicht. Wir können über die ersten Jünger immer wieder lachen und den Kopf schütteln, aber dann schaut mal in den Spiegel und stell fest, auch wir vergessen das Wesen Gottes, die Liebe täglich. Und auch wir verstehen nie, was Christus eigentlich in uns und mit unserem Leben tun will. Auch wir wollen selber Gott sein und sind damit misslungene Menschen. Auch wir wollen von uns aus groß sein und es alleine können. Und sind damit viel weniger, als wir sein könnten, wenn wir nur so demütig wären wie der Sohn Gottes, zu sagen, Vater, ohne dich will ich nicht sein, in dir will ich immer sein, ohne deine Liebe will ich niemals leben, in deiner Liebe immer und uneingeschränkt. Christus ist zugleich der wahre Gott und der wahre Mensch, Spiegel des Wesens Gottes, und Exempel, Urbild, Vorbild und Grundlage unseres wirklichen, erfüllenden Menschseins. Er liebte die Seinen bis ans Ende, voraussetzungslos und bedingungslos. Und zugleich, und das ist die Spannung, wusste Jesus, wer er war, nämlich in Beziehung zum Vater, dass der Vater ihm alles gegeben hatte, dass er dem Vater gehört. Wie konnte Jesus als Mensch so unbedingt und ganz bedingungslos lieben? Nun, die Grundlage seines Liebens als Mensch gewordener Sohn Gottes war die Erfahrung und Wirklichkeit seiner Beziehung mit dem Vater. Er wusste, dass der Vater ihm alles übertragen, alles geschenkt hatte, dass das Herz des Vaters für ihn völlig geöffnet war, dass es keine Grenze, keine Mauer, keine Absperrung zwischen dem Vaterherz und seinem Herz gab. die Wirklichkeit von Beziehung, die wirklich gelebte, lebendig gelebte Beziehung, ist die Grundlage. Und aufgrund dieses gelebten Verhältnisses des Wirs mit dem Vater, du in mir und ich in dir, sagt Jesus immer wieder zu seinem Vater und dann anschließend zu den Jüngern. Diese Wirklichkeit schafft in ihm ein Bewusstsein. Wer die Erfahrung von echter Liebe macht, der bekommt ein Bewusstsein. Der bekommt einen aufrechten Gang. Der bekommt einen klaren Blick und der bekommt ein strahlendes Gesicht, nämlich das Bewusstsein der wahrhaft Geliebten. Das ist ein Adel, der ausstrahlt. Das ist eine Würdigung, die man wahrnimmt, wenn man einen solchen Menschen anschaut, wie Jesus eben Mensch war, wie man überhaupt nur Mensch im Sinne Gottes sein kann. Wir meinen immer wieder, dass wir unsere Frömmigkeit darin erweisen müssen, dass wir demütig sind, dass wir uns selbst erniedrigen, dass wir uns klein machen, dass wir den unteren Weg gehen. An all dem gibt es schon einen Aspekt, der der Wahrheit entspricht. Aber nimm die Liebe von dieser Art von Frömmigkeit weg und du bekommst Gesetzlichkeit. Die wahre Demut macht sich selbst nicht klein. Die wahre Demut macht Gott groß. So groß, dass jeder erkennt, wie klein man daneben ist. Aber die wahre Demut muss sich nicht selbst thematisieren. Wer sich selbst als demütig bezeichnen muss oder sagt, ich muss noch an meiner Demut arbeiten, der hat Gottes Größe nicht gesehen. Wer Gottes Größe sieht, der ist automatisch demütig. Da muss der nichts mehr trainieren. Da wird man so klein mit Hut, dass man neben Gott und seiner Liebe nicht auf die Idee kommt, hochmütig und in falscher Weise selbstsicher zu sein. Die Geliebten aber sind sich gewiss und sie sind sicher und sie sind stolz, aber nicht auf sich, sondern auf ihren Gott, der sie so sehr liebt, auf einen himmlischen Vater, der ihnen so viel Liebe gibt. Wie es Johannes im 1. Johannes 4, 9 und 10 dann sagt, daran kann man die Liebe Gottes erkennen, dass Gott uns so sehr liebt, dass er uns seinen Sohn gegeben hat, dass wir durch ihn leben. Und darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und hat seinen Sohn geschenkt zur Versöhnung für all unsere Sünden. Es ist also die Erfahrung, die Wirklichkeit von Liebe, die das Bewusstsein und die Gewissheit in uns schafft. Ja, Christen sind heilsgewiss, aber nicht ihrer selbst sind sie gewiss und selbstsicher, sondern sie sind gewiss der Liebe Gottes in Jesus Christus. Ja, Christen sollen Menschen sein, die einen aufrechten Gang haben, die strahlen und die stolz sind, aber nicht auf ihre kleinen Werklein, nicht auf ihre kleinen Imitationsversuche des Wesens Gottes, sondern auf ihren Gott, dessen Herz ihnen so uneingeschränkt gehört. Und wenn jemand eine solche Beziehungserfahrung hat, eine solche Beziehungswirklichkeit, wie die Beziehung, die Jesus mit seinem Vater hatte, und wenn jemand so gewiss ist, ja, ich bin geliebt, ja, ich bin gewollt, ja, ich bin ein Wunsch, den Gott sich selbst erfüllt hat, dann ist er so stark, dass er auch fähig wird zur Beziehung und zur Liebe. Ohne die Erfahrung von Liebe gibt es keine Stärke der Persönlichkeit, keine Beziehungsgewissheit. Und ohne Beziehungsgewissheit gibt es keine Fähigkeit zu lieben. Wenn wir Liebe nicht kennen, werden wir unser Leben lang immer nur mit Selbstbehauptung beschäftigt sein. Ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, dass die Entsprechung zu Johannes 13, der Fußwaschung, im Markus-Evangelium thematisch eine ganz andere Situation ist, die aber auf dasselbe Wort hinausläuft des Dienens und Gedientbekommens. Dort sind zwei Jünger in Markus 10, 35 folgende, Johannes und Jakobus. Die haben offensichtlich Minderwertigkeitsgefühle. Die sind nicht beziehungsgewiss und schon gar nicht gottesorientiert. Die kommen doch tatsächlich kurz bevor Jesus nach dem Garten Gethsemane geht und diese große Anfechtung seines Lebens hat, einsam am Kreuz sterben muss, die kommen zu ihm und sagen, Meister, Meister, wir haben einen Wunsch, bitte, 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 bitte erfülle uns den Wunsch. Was ist euer Wunsch, fragt Jesus. Wir möchten, wenn du in dein Reich kommst und das mit Herrlichkeit aufrichtest, zur Rechten und zur Linken sitzen, in deinem Reich. Mach uns zu deinem Stellvertreter und zweiten Stellvertreter. Aber bitte sag's den anderen nicht, sonst sind die sauer. Nicht, er hat's also erfahren, als sie gerade etwas hinterhergingen. Und Jesus schüttelt den Kopf und sagt, ihr wisst ja nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken und mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde und den Kelch, den ich trinke? Und dann brüllen die auch noch leichtsinnig raus, natürlich können wir das, das machen wir doch gleich, das machen wir mit links. Und Jesus sagt, oh, ihr wisst ja gar nicht, wie recht ihr habt. Und die Gemeinde, die das Markus-Evangelium las, der gefror das Blut bei dieser Stelle, denn sie wusste, dass einer von beiden schon 42, gerade 12 Jahre nach Jesu Kreuzigung, als Märtyrer starb. Da konnte er noch nachreifen in diesen 12 Jahren, um dann zu ahnen, worum es eigentlich geht. Die wollten Stellvertreter Christi sein. Und sie hatten weder einen Blick für das Leid Jesu, obwohl sie doch sagten, dass sie ihn lieben und ihm nachfolgen, noch hatten sie einen Blick für Gottes Ehre und die Not der Welt. Die haben nur sich gesehen. Wer nicht aus der Liebe lebt, der sieht immer nur sich. Und selbst in der Nachfolge noch sucht er für sein altes Ego eine Entfaltungsmöglichkeit und will zur Rechten und zur Linken sitzen des Messias und wichtig tun, hervorragend, größer sein als andere, noch im Reich Gottes die Ellbogen einsetzen. Ich weiß gar nicht, ob der geistliche Leib, den wir haben, Ellbogen hat, denn Ellbogen brauchen wir im Himmel nicht mehr. Da wird sich nur noch mit dem Herzen durchgesetzt. Die wollen sich mit dem Ellbogen durchsetzen. Ja, so sind wir. Ich-Wesen sind wir. Seid Adam und Eva nicht auf das Du aus und nicht auf das Wir, sondern auf das Ich. Und wie oft in unseren Gemeinden reden wir zwar von Liebe, leben aber egozentrik. Reden wir von Gottes Gnade, sind aber miteinander ungnädig. Reden demütig von Diensten und sehen doch zu, dass wir zur Geltung kommen. Reden von miteinander reden, und es geht gar nicht darum, den anderen wertzuschätzen und zu Wort zu bringen, sondern sich selbst zu platzieren. Und was erlebe ich in meiner Wanderschaft als Prediger? Deshalb müsst ihr das nicht auf euch beziehen, dürft es aber, wenn es passt. Was erlebe ich alles an Rivalität, ob es in der EKD ist oder in pietistischen Gruppierungen, in freien Werken oder in Gemeinschaften und Kirchengemeinden? Überall Rivalität, Ichsucht und wenn das nicht der Fall ist, dann doch wenigstens Gehässigkeit. Wir gönnen uns gegenseitig nicht, dass es dem anderen gut geht, dass dem anderen etwas gelingt. Ich habe neulich einmal über die Zebedaiden gepredigt und da kam ein Theologe zu mir und sagte, na, man kann doch auch Jakobus und Johannes anders deuten. Das muss doch kein Geltungstrieb sein, das muss doch keine Ichsucht sein. Vielleicht wollten die einfach im Reich Gottes nur Jesus nahe sein. Und dann sagte ich, da hätte ich aber eine andere Tätigkeit, wenn man Jesus nahe sein will. Wie wäre es denn mit der Salbung der Füße Jesu, da wo er selber einmal angefochten war und Not hatte? Die Frauen, ob Sünderin oder Maria, wollten auch Jesus nahe sein. Aber sie wollten nicht Stellvertreter Jesu sein, sie wollten ihm dienen und ihn eine Ehre erweisen und haben seine Füße gesalbt. Die Jünger haben historisch, faktisch, bis zu Kreuz und Auferstehung Jesus nicht verstanden. Und gerade bei Johannes und bei Markus fassen wir uns an den Kopf. Wie kann das sein, dass man 3 Jahre mit Jesus geht und versteht weder sein göttliches Wesen noch sein wahres Menschsein? Aber bevor ihr das Lachen anfangt, vor Ostern, an Ostern darf man lachen, schaut erstmal auf uns selber. Ich frage dich, wie lange gehst du schon mit Jesus? Wie lange hörst du das Evangelium? Sind wir denn weiter als die ersten Jünger? Und Jesus stand beim Mahl auf, so heißt es, und alle schauten ihn an, der Meister steht auf. So ist das, wenn man ein Fest feiert und der Gastgeber aufsteht, dann wird über kurz oder lang alles still Es wird noch an das Weinglas geschlagen. Jetzt kommt etwas Entscheidendes. Jetzt kommt etwas Grundlegendes. Und vermutlich dachten die Jünger, jetzt werden die Rollen verteilt, also doch zur Rechten oder zur Linken, wobei der Petrus dann sich noch dazwischen gedrängt hätte und hätte dem Jakobus so eins auf die Mütze gegeben, wie wir das als Kinder im Kasperletheater gespielt haben, und hätte ihn auf seinen Rang zurückgedrängt. Jesus aber tut völlig überraschend das Gegenteil von dem, was sie erwarten. Das Jakobus- und Johannesgespräch in Markus 10 mündet ein in welches Wort? Jesus sagt, die Herrscher dieser Welt, die Mächtigen in dieser Gesellschaft, die setzen ihre Vormacht, ihre erste Stellung durch, indem sie andere unterdrücken, unterwerfen und klein machen. Ihr aber sollt das nicht tun. Bei euch ist das nicht so. Und Jesus formuliert das als Feststellung. Ich denke immer wieder, da hat er etwas festgestellt, das müssen wir überhaupt erst herstellen, denn da stellt er etwas fest, was bei uns noch durchsetzungsfähig ist. In der Gemeinde Jesu Christi ist das nicht so, sagt er. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um selber zu dienen und sein Leben zu geben zur Auslösung für die vielen. Dabei könnte man die alttestamentliche Verheißung durchaus so verkürzen und verstehen, dass man denkt, wenn Gott seinen Menschensohn, also diesen zu Gott erhöhten, eingesetzten Stellvertreter Gottes schickt, dann schlägt er mit dem Hammer rein, er setzt sich mit dem Schwert durch, er haut mit dem Eisen rein und setzt die Herrschaft Gottes durch. Aber Jesus hat das wahre, das letzte Wesen Gottes offenbart. Er ist so groß, dass er klein werden kann. Er ist so gewiss in seiner einmaligen Stellung zum Vater, in seiner Beziehung so gewiss, dass er sich nicht zu gut ist, für uns zum Diener zu werden. Er legt seine Kleider ab, legt einen Schurz um, wie es nur Sklaven tun müssen in der Antike, und fängt an, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Ihnen verschlägt es die Sprache. Das ist der niedrigste Dienst. Kein Gastgeber muss das tun bei seinen Gästen. Niemand, der ein freier Mann ist, muss einen solchen Sklavendienst tun. Er macht sich für uns zum Sklaven. Wundert es dann, dass als er zu Petrus kommt, er als der Sprecher, er als der Erste, er als der Stellvertreter Jesu Christi, wie er sich selber sah, dass er protestiert? Ja, vielleicht dachte Petrus, das ist ein Test, auf das falle ich nicht rein. Natürlich lasse ich mir nicht dienen, er ist der Herr, wir sind doch die Diener. Also, ich glaube, hier will uns unser Meister testen, du sollst mir die Füße waschen, das soll niemals passieren. Und die Antwort Jesu verschlägt Petrus die Sprache. Wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du keinen Teil an mir. Wie können wir mit Gott zusammen sein? Wie vor ihm bestehen? Wie können wir Christus nachfolgen? Und wie können wir an ihn glauben, sodass wir Leben haben im Hier und in Ewigkeit? Auf keine andere Weise, als dass Jesus in seiner Liebe uns zum Diener wird und uns dient. Die Fußwaschung ist an der Stelle erzählt, an der bei den anderen Evangelien von dem Abendmahl erzählt wird. Sie steht für das, was geschieht in Kreuz und Auferstehung. Gott liebt dich und mich so vollkommen, dass er nicht mehr ohne uns sein will. Und dass er alles das, was uns von ihm trennt, selbst übernimmt. Eine Liebe, die keine Vorbedingungen stellt, sondern alle Hindernisse selbst aus dem Weg räumt. Eine Liebe, die uns so nimmt, wie wir sind. Und würden wir jetzt, wir haben es ja nicht verabredet, spontan eine Fußwaschung veranstalten, dann käme mancher von uns, ich schließe mich ein, in größte Verlegenheit, weil wir nicht ganz sicher sind, ob das Öffnen der Schuhe dann so angenehme Wohlgerüche freisetzt. Und so war es in der Antike auch mit den verstaubten, dreckigen Schuhen. Das muss man sich nicht so furchtbar attraktiv vorstellen, den Jüngern die Füße zu waschen. Ich verrate euch was. Der Geruch deiner Füße und der Staub an den Füßen der Jünger war von all dem Dreck, den wir haben, noch das Harmloseste, was unser Herr ertragen muss. Er sieht in uns Abgründe, die wir noch gar nicht kennen. Er sieht Sünden des Unterlassens, der Gehässigkeit, der mangelnden Liebe. Er sieht ein Angewiesensein, eine Hilflosigkeit und Verzweiflung. Er sieht Leid und Anfechtung in unserem Leben. Das haben wir noch gar nicht wahrgenommen. Wir haben es verschoben oder haben es noch vor uns. Und alles hat er schon getragen. Seine Liebeserklärung ist kein leeres Wort. Er weiß, was er sagt, wenn er sagt, ich liebe dich und ich nehme dich an. Mein Leben für dein Leben. Ich setze mich für dich ein bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Alles ertrage ich an dir und alles hebe ich auf in die Gemeinschaft mit meinem himmlischen Vater. Du sollst selber die Wirklichkeit der Beziehung erfahren, die dich gewiss macht als Kind Gottes und dadurch befähigt werden, selber andere zu lieben. Jetzt schwenkt Petrus plötzlich um. Als Jesus sagt, du hast keinen Teil an mir, wenn ich dir nicht die Füße wasche, dann merkt er, jetzt ist es dem Meister doch ernst. Aber jetzt kommt schon wieder der alte Petrus, ich könnte auch sagen der alte Adam oder der alte Hans-Joachim. Und es rattert in seinem Gehirn wie bei Jakobus und Johannes und er sagt, ja wenn das die Bedingung ist und wenn unser Meister jetzt unbedingt so rum will, also okay, dann aber richtig. Also lieber Herr, dann nicht nur die Füße, sondern auch noch den Kopf und die Hände, denn wir sind groß in der Heiligung, wir wollen ja wachsen im Glauben, ich will ja mehr haben als die anderen, ich will ja weiterkommen. Ein bisschen so wie Petrus sind wir alle. Erst verstehen wir gar nicht und wenn wir verstehen, verstehen wir falsch. Und Jesus muss ihm sagen, Petrus, du hast ja nichts kapiert. Wie viele von uns meinen, nachdem wir die Gnade der Rechtfertigung empfangen haben, die Sündenvergebung, das ewige Leben geschenkt, jetzt erwartet doch Christus irgendwie, dass wir noch was drauflegen, dass wir etwas dazu machen. Wir wollen herausragen. Und selbst bei einer so guten und schönen und lebendigen Gemeinde wie hier, sind wir doch darauf aus, noch ein bisschen einen Kopf herauszuragen, um wahrgenommen zu werden. Jesus, ich will der Jünger sein, bei dem du sagen kannst, der wollte nicht nur die Füße gewaschen haben, sondern auch nur den Kopf und die Hände. Ich sag euch was, Jesus wäscht dir den Kopf, indem er dir die Füße wäscht. Er rückt uns zurecht, indem er uns bedingungslos liebt. Muss zur Rechtfertigung eine eigene Heiligung dazukommen? Brauchen wir, wie einige sagen, eine zweite Segnung? Brauchen wir zur Wiedergeburt noch eine Geistestaufe getrennt davon? Das ist dann ungefähr so, als wenn einer meint, er müsste eben erst das bronzene Sportabzeichen machen, dann das silberne und dann das goldene. Oder er müsste erst das Abi machen und dann noch das Examen und dann noch eine Doktorarbeit draufsetzen. Funktioniert der Himmel so? Nein, in der Liebe gibt es keine Stufen. In der Liebe gibt es nur uneingeschränktes Wir, Wahrhaftigkeit und Offenheit. Oder es gibt Trennung und Störung der Beziehung. Und so sagt Jesus zu Petrus, jemand, der rein ist, jemand, der in Wir mit seinem Vater lebt, jemand, der wahrhaftig sich lieben lässt von Gott und nicht zwischen seinen Gott und sich selber kommen lässt, keinen Zweifel und keine Aggression, alles mit ihm teilt. Der braucht nicht mehr als das, was er hat. Jesu Kreuz und Auferstehung sind alles, was wir brauchen, um in den Himmel zu kommen und sind alles, was Gott braucht, um den Himmel durch uns auf die Erde zu bringen. Er ist meine Gerechtigkeit. Er ist meine Heiligkeit. Er ist meine Erlösung. Er ist meine Weisheit. Gott Gleichheit, Christus Gemäßheit gibt es nie als Imitation, als Nachmachen durch einen Menschen. Das gibt es immer nur als Partizipation, als Teilhabe an ihm. Sollen wir im Glauben wachsen? Aber sicher. Nur Glaubenswachstum bedeutet, dass wir immer mehr lernen, unsere Hände leer zu machen, abzureiben und ihm entgegenzurecken, dass er sie uns füllen und beschenken kann. Petrus, wenn ich deine Füße nicht wasche, wenn ich dir nicht diene, wenn ich nicht dir zum Diener werde und du dich lieben und beschenken lässt im Leben und im Sterben und in der Ewigkeit, verpasst du, was ich für dich habe. Mehr als mich brauchst du nicht. Weniger als mich solltest du nie haben. Ist das nicht faszinierend? Wir gehen diese Woche auf Karfreitag und Ostern zu und wir dürfen wissen, das, was Christus vor 2000 Jahren für uns getan hat, ist alles, was wir brauchen, um in Ewigkeit erlöst und selig, geliebt, gerettet, lebendig und liebend zu sein. Wir brauchen nur ihn, nichts weiter als ihn. Und die höchste Stufe der Heiligung ist nicht die dritte, nicht die vierte, auch nicht die siebte. Die höchste Stufe der Heiligung ist die erste Liebe. Die Liebe, die sich noch beschämen lässt von ihm, unserem Herrn, der uns alles geschenkt hat. Die zu erreichen, das ist das größte Ziel unseres Glaubenslebens. Dankbar an Karfreitag zu sein, dass er das für uns tat. Und dann die zweite Lektion. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Christus ist nicht nur gestorben und auferstanden, um dich in den Himmel zu bringen. Das tut er. Christus ist gestorben und auferstanden, um durch dich den Himmel auf die Erde zu bringen. So wie der Vater durch Jesus damals andere Menschen liebte, so wie Menschen Jesus anschauen konnten und haben das Wesen Gottes ahnen können, in seiner Güte, in seiner Zuwendung, in seinem Ernstnehmen, so möchte Christus heute durch dich und mich leben. Und du sagst, ich kann nicht lieben, wenn ich hassen muss. Dann lerne von ihm, dass selbst der Sohn Gottes sagt, ohne meinen Vater kann ich nichts tun. Es stimmt. Wir können als Menschen Liebe nicht produzieren. Wir können sie nur empfangen und reflektieren. Etwas anderes sollen wir auch gar nicht, als Christus uns lieben lassen und durch uns lieben lassen. Nicht wir können andere Menschen lieben, schon gar nicht unsere Feinde. Aber er will es durch uns tun. Das Merkmal der Gemeinde Jesu Christi ist das Reflektieren, das Widerscheinen der Liebe Gottes im Angesicht der Gemeindeglieder. Und jetzt frage ich euch, die wir von der Freizeit her gesehen, mindestens auch als Gottesdienstteilnehmer heute, aus den verschiedensten Konfessionen und Gemeinden und Gemeinschaften und Kontexten kommen. Ist das in Deutschland heute das Merkmal aller echten christlichen Gemeinschaften, dass Außenstehende in unsere Mitte kommen und wie bei den ersten Christen sagen, wie haben sie einander so lieb? Was macht uns aus? Ist es wechselseitige Wertschätzung, wechselseitiges Vergeben, wechselseitiges zur Geltung bringen und aufwerten? Immer wieder gibt es in Wellen Diskussionen, dass wir sagen, wir brauchen Gemeindeaufbau, wachsende Kirche. Und man überlegt, was machen wir? Kaufen wir eine neue Verstärkeranlage? Aber man kann nur Vollmacht verstärken, man kann Liebe verstärken. Und wenn die falschen Worte kommen, hilft auch ein Verstärker nicht. Eine falsche Aussage ist auch mit 1000 Watt mehr keine richtige Aussage. Und man sagt, wir müssen neue Kreise gründen, wir müssen aktiver werden. Ich habe nichts gegen neue Kreise und Aktivität, wenn die Menschen da sind, die die Gaben haben, um es auszufüllen. Jetzt gibt es eine Welle, die dann entdeckt, wir müssen als Pietisten die Diakonie neu entdecken, wie es damals in der Kirche und im frühen Pietismus war. Ich habe wahrhaftig nichts gegen die Diakonie, nur der Punkt ist, alle Strukturdebatten und alle Organisationsformen können niemals die Liebe ersetzen. Würden wir mit den Strukturen, die wir haben und mit den Menschen, die wir sind, nichts anderes tun, als sagen, lasst uns ab heute uns ganz öffnen für Gottes Liebe, in all den finsteren Abteilungen unseres Lebens und in all dem, was schön ist, mit aller Klage und mit aller Bitte. Lasst uns nur noch ein Ziel haben, uns selbst lieben zu lassen und Liebe aneinander zu schenken. Wir wären in einer Erweckungsbewegung und es würden die Kirchen, Gemeinden und Hauskreise sich füllen. Denn es gibt nichts Attraktiveres in dieser Welt als echte Liebe. Das ist das Kostbarste und Seltenste. Wir brauchen keinen Clown in der Evangelisation und wir brauchen keine Gimmicks, die wir irgendwo haben, denn das alles kann die Welt viel besser. Nur eins kann die Welt nicht: Gottes Liebe reflektieren, wenn sie ihn nicht kennt. Das ist unsere Stärke. Und jetzt sage ich euch was. Wenn wir dies ernst nehmen, was Christus uns hier sagt mit den ersten Jüngern, und wir gingen in diese Passion nun hinein, in Kreuz und Auferstehung, und wären ganz darauf aus, ihn uns dienen zu lassen, uns die Augen zu öffnen, alles abwaschen zu lassen, was bei uns nicht in Ordnung ist, und würden uns nichts anderes vornehmen als, Herr, liebe du uns uneingeschränkt und nimm weg all das, was meine Liebesfähigkeit stört. Schenk mir deine Beziehungswirklichkeit, damit ich auch das Beziehungsbewusstsein bekomme. Und dann lass mich beziehungsbewusst und stolz als Tochter und Sohn Gottes nicht mehr in Rivalitäten und Gehässigkeit und Neid meine Zeit vergeuden, sondern andere mit deinen Augen ansehen und sie lieben. Was würde sich alles ändern? Überlegt mal, wie viel potenzielle menschliche Liebe in diesem Raum sitzt. Ihr könntet nach Hause gehen und sagen, lasst uns nicht lieben, lasst uns bei uns selber bleiben. Wenn wir aber nach Hause gehen und seine Liebe empfangen wollen und sie verteilen und weitergeben wollen, dann kann sich die Welt verändern. Und das kann man heute schon machen. Da müssen wir nicht auf etwas warten. Christus will nicht nur dich in den Himmel bringen, sondern durch dich den Himmel auf die Erde. Alles, was du brauchst, ist Jesus Christus. Mehr als ihn kannst du gar nicht haben. Weniger als ihn lasst uns niemals mehr beanspruchen, uns darauf reduzieren und mit weniger zufrieden sein. Wollen wir beten?